Oft wird die Bibel als patriarchisch dargestellt und gesagt, oh, die Frauen werden nicht genug wertgeschätzt. Und wir wollen dem heute widersprechen. Und wir haben so lange jetzt schon das Leben von Jesus betrachtet aus dem Evangelium und wollen heute auch das Leben seiner Mutter betrachten. Und damit nicht alle Frauen schon so sagen, jetzt muss ich mich auch noch mit ihr messen. Ja? Also das Ziel ist nicht, unrealistische Vergleiche zu ziehen, sondern zu sehen, was wir von ihr lernen können. Und wir haben vorhin schon Lukas Kapitel 1 gelesen. Dort wollen wir auch anfangen. Und ich lese jetzt diesen Abschnitt nicht noch einmal, aber die Zeit, als der Engel dann zu Maria kam, und meistens benutzen wir das zur Weihnachtszeit, aber wir wollen gerade auch in ihrem Leben schauen und dann sehen, wie sie die Mutterrolle angenommen hat. Sie wird uns vorgestellt als verlobte Jungfrau und hat sich sicherlich auf die anstehende Hochzeit gefreut. Pläne gemacht, ich werde die Frau des Zimmermanns hier vor Ort und ich plane jetzt mein Leben. Habe vielleicht auch meine Vorstellungen, meine Träume. Und da es seit 400 Jahren zu dem Zeitpunkt keine neue Offenbarung gab, hat sie auch nicht vermutlich groß mit irgendeiner Unterbrechung gerechnet, dass das bei ihr irgendwie anders sein sollte. Doch all das wurde plötzlich in Frage gestellt mit der Erscheinung des Engels bei ihr. Und bemerkenswert ist die Anrede. Ist dir das, als wir das vorhin gelesen haben, aufgefallen? Was hat der Engel zu ihr gesagt? Begnadete, spricht er sie an. Hey, sie ist eine Begnadete. Nicht sündlos, aber begnadigt, vergeben. Das ist, wie der Engel sie selber anspricht. Ja, du wirst zu einem Segen für andere, aber du wirst das nicht, weil du besonders gut warst und es verdient hast, sondern weil du begnadet bist. Und da können wir schon sehen, zu sagen, das ist, was der Herr immer betonen möchte. Und gerade auch, wenn du hier sitzt und sagst, mein Leben ist nicht so wie das von Maria. Ich habe schon zu viel Mist gemacht. Da ist zu viel schiefgegangen. Du kannst genauso begnadigt sein, wie Maria es hier auch war und angesprochen war. Und dann kündigt der Engel ihr die Geburt eines Sohnes an, der nach der Ankündigung hier ewig herrschen wird. Da muss auch Maria doch erst nochmal nachfragen, denn auch sie ist nicht doof und sie sagt, wie soll das zugehen? Ja, häufig wird so dargestellt, erstes Jahrhundert, die Leute waren total unwissend und hatten keine Ahnung. Aber auch ihr war offensichtlich kein Mann, kein Kind. Wie soll das funktionieren? Aber der Engel erklärt, dass Gott etwas Übernatürliches tun wird. Der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst einen Sohn empfangen. Genauso wie in Jesaja 7 angekündigt, Vers 14, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Sohn, seinen Namen nennen, Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Ja, Gott wird genau das erfüllen, was er vorhergesagt hat, und Gott möchte dieses in dir wirken. Und wie reagiert Maria darauf? Sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ich nehme dieses an, auch wenn in ihrem Kopf sicherlich viele Fragen sind, wer wird mir das abnehmen? Wer wird mir diese Geschichte glauben? Was wird Josef mit mir machen? Und nicht ganz unberechtigt, denn wir lesen, kommt noch ein bisschen später, aber das auch nachher sehen wir gleich noch, dass Josef auch damit Schwierigkeiten hatte. Okay? Aber sie reagiert mit diesem Vertrauen und sagte, ich gehöre dir und ich nehme diese Rolle an, die du für mich geplant hast. War nicht, was ich geplant habe. Und auch das können wir übernehmen und von ihr lernen. Sagen, vielleicht ist dein Leben auch nicht so, wie du es geplant hast. Es ist nicht so gelaufen, wie du das vorgestellt hast. Vielleicht ist es bei dir genau andersherum. Du hättest gern ein Kind und du kannst keins haben. Oder du wärst gern verheiratet, aber Gott hat dir keinen Ehepartner gegeben. Oder. Kannst du auch sagen, siehe, ich bin die Magd, oder für die Männer unter uns, siehe, ich bin der Knecht des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ich nehme das an und das ist vielleicht nicht, was ich mir erträumt habe, das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber Herr, du hast im Moment so geleitet und ich will dir vertrauen. Gott durchkreuzt manchmal unsere Pläne, aber er erfüllt seinen Plan. Und darauf war das Vertrauen und Maria hatte dieses. Und sie sagte, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, ich nehme dieses an. Wir versuchen oft, alles zu planen und zu organisieren. Aber manchmal hat Gott andere Pläne für uns. Und bei Maria sticht nicht heraus, dass sie irgendeine Heilige war. Es wird von ihrem vorigen Leben gerade absolut gar nichts berichtet. Wir wissen nichts von ihrer Geburt, wir wissen nichts von ihrer Kindheit bis zu diesem Zeitpunkt. Wir wissen vorher gar nichts. Es wird nicht geschildert, wie sie vorher gelebt hat und damit war es für Gott auch nicht entscheidend. Nein, ich möchte sie gebrauchen, ich möchte ihr diese Gnade geben und sie nimmt dieses an. Okay. Und dass wir sagen können, Herr, mein Vertrauen ist in dich. Ich nehme auch meine derzeitigen Umstände an von deiner Hand. Und ich weiß, es ist deine Gnade, dass ich bin, was ich bin. Und auch wenn es große Herausforderungen mit sich bringt, sagen, Herr, du kannst mich halten, du kannst mich tragen. Und Maria musste das immer wieder erleben. Und wir sehen das hier auch im weiteren Verlauf. Sie nimmt es erstmal an und dann geht sie zu Elisabeth, bei der das andersrum war, sie ist im hohen Alter und sie ist auch schwanger geworden mit Johannes dem Täufer, das ist dann ihr Kind. Und sie kommt dann zu ihnen und wir hatten das auch schon gelesen, ab Vers 46 in Lukas 1, da betet Maria dann quasi. Sagt, Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Wir sehen also zweitens nicht nur die Annahme der Umstände, sondern die Anbetung des Herrn. Und sie bekennt, es ist nicht mein Verdienst, sondern der Herr hat Großes an mir getan. Sie nennt ihn hier sogar, Vers 47, mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Sie weiß, er ist derjenige, der in ihr wirkt. Gott erfüllt seine Verheißungen und wir dürfen Anteil haben an seinem Wirken. Ja, es stimmt, Maria auf ganz besondere Art und Weise. Wir haben gelesen, Jesaja 7, Vers 14, die Jungfrau wird schwanger werden. Das war ihre Erfüllung. Aber auch wir dürfen Anteil haben an Gottes Wirken. An Gottes Wirken, dass er heute diese frohe Botschaft, die durch den Sohn von Maria dann in die Welt gekommen ist, dass das weitergetragen wird, dass Nachbarn davon hören, dass Kinder davon hören, dass andere dieses in Erfahrung bringen können. Und Maria weiß, dass sie jetzt begnadigt ist. Sie weiß, dass sie den Retter in die Welt bringen wird. Aber Maria weiß auch um den Segen, den Gott ihr gegeben hat, aber auch, wem die Ehre dafür gebührt. Sie weiß, es ist nicht ihr Verdienst. Ja? Und sagt, sie ehrt hier den Herrn. Meine Seele erhebt den Herrn und sie lobt ihn. Ja, spricht Vers 50, seine Barmherzigkeit ist von Generation zu Generation. Und Vers 54, er hat sich Israels seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er unseren Vätern verheißen hat. So, sagt, was ich habe, es ist aus der Barmherzigkeit des Herrn und ich gebe ihm Dank. Und dass wir dieses bei allem nicht vergessen. Vielleicht sagst du, eigentlich, es geht mir gut. Vielleicht hast du eine Familie. Vielleicht hast du so Gesundheit, finanziell, eigentlich, es geht mir gut. Dass wir auch dann nicht vergessen, wir haben es von dem Herrn. Wir sind abhängig von seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Und ihr geht es jetzt nicht so sehr darum zu sagen, alle werden mich glückselig preisen. Jan sagt das, aber sagt das nicht als, sie werden mich preisen, sondern der Herr war groß gewesen und sie gibt ihm die Ehre. Es ging ihr nicht darum, Anerkennung zu bekommen, sondern Gottes Wirken anzuerkennen. Okay. Dann möchte ich euch das dazu sagen. Anerkennung tut uns gut, aber wenn wir danach streben, werden wir enttäuscht werden. Es ist gut und richtig, anzuerkennen. Anzuerkennen die ganze Arbeit, die geleistet wird. Anzuerkennen, wenn Gott jemanden gebraucht hat in deinem Leben. Wenn jemand dich ermutigt hat. Wenn jetzt deine Kinder gut betreut werden und sie eine Lektion mitbekommen haben, die sie ermutigt, die sie erbaut. Dann ist es gut und richtig, sich zu bedanken, das anzuerkennen. Aber dass wir auch erkennen, wenn ich in meinem Herzen sauer bin, weil ich das nicht bekomme, dann ist etwas in meinem Herzen passiert. Dann ist das, wofür ich dankbar sein kann, zu einem Götzen geworden. Ich brauche die Anerkennung. Ich brauche, dass andere mich bestätigen. Und es wird immer enttäuscht werden. Aber wenn wir sagen, ich tue, was ich tue für den Herrn, und er wird es belohnen, er sieht es, wenn kein anderer das sieht, wie oft ich gekocht habe, wie oft ich abgewaschen habe, wie oft ich die Windeln gewechselt habe, wie oft ich was auch immer gemacht habe. Der Herr hat es gesehen. Und alles, was wir zu seiner Ehre tun, wird er auch entsprechend anerkennen. Aber Maria kennt ja auch und sagte, ihm gebührt die Ehre und er hat mir dieses Vorrecht gegeben, ja. Aber mir geht es nicht darum, dass jetzt alle mir Beifall klatschen, für wer ich bin, sondern ich will dem Herrn danken für das, was er mir gewährt hat. Und dann, wenn wir weiterschauen, dann kommen wir zu Lukas 2, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber das kennen viele von uns. Das ist der Ablauf der Weihnachtsgeschichte. Und dort muss sie dann ja von Nazareth nach Bethlehem reisen und dort wird dann Jesus geboren. Und wir sehen also darin drittens die Akzeptanz der Umstände. Wir hatten als letzten Vers vorhin in der Lesung Lukas 1, Vers 56 gelesen und da hieß es, dass sie dann nach den 3 Monaten, als sie bei Elisabeth war, in ihr Haus zurückkehrte. In ihr Heimatdorf. Dort wurde sicher über sie getuschelt und selbst Josef überlegte, sich von ihr zu trennen. Es heißt in Matthäus 1, Vers 19, Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. So, jetzt hast du dieses Ereignis. Der Engel war gekommen, hatte ihr angekündigt, du bist diejenige, über die jetzt die Verheißung sich erfüllen soll. Aber das heißt nicht, dass es dann immer einfach war. Und selbst wenn man, der schon einiges an Verständnis auch für sie hatte, der sagt, also so ganz kann ich mir das auch nicht vorstellen, und hatte überlegt, sich von ihr zu trennen. Aber Maria nahm das auf sich, denn sie wusste, dies ist Gottes Wille für mich. Sie ging zurück in ihr Heimatort. Sie wusste, dass es dort nicht einfach wird. Aber sie wusste, dieses ist, was Gott für mich vorhat. Und ich kann das als solches annehmen. Selbst wenn die Gesellschaft das anders sieht, selbst wenn sie mich verleumden, selbst wenn sie mir vorwerfen, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, du musst gelogen haben, das glaube ich dir nicht. Sagst du, na ja gut, was bringt mir das? Vielleicht ist ja heute auch in dem Sinne nicht anders, dass die Gesellschaft nicht so begeistert ist von den Entscheidungen, die du triffst. Wenn du vielleicht als Mutter entschieden hast, ich bleibe mit meinem Kind zu Hause, dann denken viele in der Gesellschaft, du bist verrückt. Kannst du wie Maria sagen, dies ist Gottes Wille für mich? Ich sage nicht, es ist Gottes Wille für andere, für alle. Okay? Aber kann ich dieses annehmen und sagen, ja, aber alle anderen, ist mir egal, was alle anderen machen. Maria konnte auch nicht sagen, aber alle anderen. Naja, deswegen erinnern wir uns noch heute an Maria und nicht an alle anderen, die zur gleichen Zeit gelebt haben, die nur normal gelebt haben. Wusstest du, dass es nicht Gottes oberstes Ziel für dich ist, dass du normal bist? Gott möchte, dass du was Besonderes bist. Und deswegen hat er dich einzigartig geschaffen. Und er möchte, dass wir dieses annehmen und dann auch die Umstände akzeptieren, zu wissen, diese sind nicht einfach nur gutes Glück oder Pech, sondern der himmlische Vater, der mich geschaffen hat, der mich liebt, der seinen Sohn für mich gegeben hat, der hat einen Plan für mich. Und diesen Plan kann niemand anderes erfüllen. Und vielleicht sind es nicht die großen Auswirkungen, aber vielleicht ist es gerade, dass er dich hindurchträgt durch eine schwierige Situation. Und dass du mit dem, was du mit ihm erlebst, eines Tages zurückblicken kannst und anderen Mut machen kannst, zu sagen, du weißt was, ich verstehe das. Die Ärzte haben mir auch keine Hoffnung gegeben. Ich war auch in Drogen gewesen. Ich habe auch an Selbstmord gedacht. Ich hatte auch keine Hoffnung. Aber dann kam Jesus und ich habe mich an ihn geklammert und er hat mich gehalten, selbst wenn ich keine Hoffnung hatte, selbst wenn ich nicht weiter wusste. Aber er gibt mir dieses Leben. Und nein, es war nicht immer leicht. Frag Maria. Aber es ist mit seiner Gnade möglich. Und dann kam die nächste Komplikation. Sie mussten nach Bethlehem reisen, gerade als sie hochschwanger war. Und wir sagen mal, ja, okay, wissen wir. Nazareth ist da oben, Bethlehem ist da unten. Und der Grund, warum das so ein bisschen uneben dort aussieht, ist, weil das Berge sind. Ja, das war nicht leicht. Und sie hat das trotzdem auf sich genommen. Und wir lesen nirgendwo, dass sie sich beschwert hat, dass sie gejammert hat. Heißt doch nicht, dass sie es nicht getan hat. Es steht nicht drin. Aber Gott hat es nicht für nötig gefunden, das aufzuschreiben. Offensichtlich war es nicht, was sie zumindest dominiert hat. Klar, Menschen im ersten Jahrhundert waren weniger Komfort gewohnt. Aber kurz vor der Geburt 3 Tagesreisen zu gehen, zu wandern und dann das Kind zu gebären, wo niemand, den du kennst, außer deinem Mann irgendwo dabei ist und dann als Bett für das Kind nur eine Krippe zu haben, das war selbst im ersten Jahrhundert ungewöhnlich. Und wieder, sie musste die Umstände akzeptieren. Und sie hat es getan. Meinte, das ist, wie Gott uns geleitet hat. Und dann, nach all diesen Strapazen, Kind ist endlich da und dann kommt mitten in der Nacht auch noch unangemeldeter Besuch. Ich weiß nicht, für die, die Mütter hier sind, ich weiß nicht, wie du davon gedacht hast, wenn da irgendwie ein paar Fremde mit Schafen mitten in deiner ersten Nacht mit dem Kind vorbeikommen würden. Sie war sicherlich K.O., okay? Aber wusste, okay, Gott hat uns so geleitet. Und wie hat sie das geschafft? In Lukas 2, Vers 19 steht, Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Was hat ihr die Kraft gegeben, dann, wo sie am Ende ihrer Kräfte war? Was hat ihr Hoffnung gegeben? Was hat Perspektive gegeben? Und wir lesen gleich noch weiter, als sie dann weiterfliehen mussten nach Ägypten. Dieses ist, was Gott zugesagt hat. Und er hat es auch den Hirten kundgetan und sie erzählen davon. Und ich bewahre diese Worte in meinem Herzen. Ich halte mich daran fest. Und ich weiß, Gott tut etwas. Und ich weiß noch nicht, wie das ausgeht. Aber ich kann es akzeptieren, weil ich den kenne, der die Umstände leitet. Und da ist unsere Hoffnung. Wir sagen, ich vertraue dem, der die Welt in seiner Hand hält, der uns leitet. Sie hatten zwar nicht viel, besonders nicht materiell, deswegen haben sie auch das Billigste von allen erlaubten Opfern gebracht, aber sie taten, was Gott von ihnen wollte. Und auch dann, nachdem die Weisen bei ihnen waren, dann hatten sie materiell genug, aber da wurde es auch nicht leichter, ich habe das eben schon erwähnt, da mussten sie nach Ägypten fliehen. Und wir wissen nicht ganz genau, wie lange sie sich dann dort aufhielten, aber als Herodes dann gestorben war, dann konnten sie zurückkommen. Aber sie kommen zurück und sagen, naja, der Nachfolger ist auch nicht viel besser, weil bei seinem Sohn, da wollen wir auch nicht unbedingt bleiben und gehen dann zum anderen Sohn, der weiter nördlich dann regiert hat. Und so kehrten sie vermutlich nach 2 bis 3 Jahren wieder in ihre Heimatstadt nach Nazareth zurück. Und wir sehen dieses, und da ist der Großteil von dem, was über sie in ihrem Leben beschrieben wird, in dieser kurzen Zeitspanne. Wir haben gesehen, sie nimmt ihre Rolle an, sie betet den Herrn an, sie akzeptiert die Umstände. Aber wir wollen dann auch schauen, viertens, auf die täglichen Herausforderungen. Wir springen zum einzigen Bericht von Jesu Kindheit. Sie waren regelmäßig zum Tempel gegangen und eben auch das eine Mal, wo es uns berichtet wird, als Jesus 12 Jahre alt war. Und dann am letzten Tag reisen sie dann ab, denken, er ist schon mit Freunden und Nachbarn und Verwandten schon losgegangen und können ihn nicht finden. Und er hält sich in diesem Tempelbereich auf, der riesengroß war und lehrte dort im Tempel. Lass uns, bevor wir weiterkommen, vielleicht diesen Abschnitt lesen, damit wir das auch mit identifizieren können. Lukas 2, Verse 41 bis 52. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihnen zuhörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihm, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem meines Vaters sein muss? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Also, wir haben hier schon gesehen, er war dort im Tempel, er lehrte dort. Es ist nicht leicht, Kinder loszulassen, besonders wenn wir Gottes Wege nicht verstehen, aber wir müssen Gott vertrauen. Für sie war es, sie haben ihn wenigstens nach 3 Tagen dann wiedergefunden. Aber er erklärt ihnen das auch und sagte, dieses ist Gottes Plan für mein Leben. Ich muss in dem Haus meines Vaters, des himmlischen Vaters sein. Und es steht hier explizit für uns drin, sie verstanden das nicht. Maria hat das nicht vollkommen erfasst, aber musste dem Herrn vertrauen, sagen, Gott hat mir dieses Kind anvertraut und er hat einen Plan mit diesem Kind und er wird es recht leiten. Ja. Dabei hilft es, wenn sich die Kinder, wie Jesus in Vers 50, den Eltern unterordnen, aber auch, wie es über Maria hieß, und sie bewahrte dieses Wort in ihrem Herzen. Okay. Vielleicht hast du gerade Kinder, die dir Sorgen bereiten. Sei es irdische Kinder oder sei es auch geistliche Kinder. Vielleicht kannst du kein eigenes Kind haben, aber du hilfst mit den Kindern hier in der Gemeinde. Und da sind welche, die bereiten dir Sorgen. Können wir hier auch von Maria lernen, sagen, natürlich, ich gehe denen nach und ich tue mein Bestes. Aber auch sagen, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich vertraue dem Herrn, er hat einen Plan. Und vielleicht dauert es noch ein bisschen. Vielleicht dauert es, bis ich es verstehe. Vielleicht dauert es, bis sich das erfüllt, was Gott beabsichtigt mit diesem Kind. Aber wir sehen hier nur diese Schilderung, sagte sie. Ich habe mir Sorgen gemacht, weil sie war auch nicht vollkommen. Aber gleichzeitig zu sagen, ich muss dem Herrn hier vertrauen. Denn ihr Leben, als auch die Bibel, ist kein Handbuch für eine erfolgreiche Erziehung. Denn es geht nicht um Regeln, sondern um eine Beziehung. Ich sage nicht, dass es dort nicht gute Prinzipien dafür gibt. Aber, das sehen wir auch bei Maria, es ist nicht gut geworden, weil sie sich an alle Prinzipien gehalten hat. Es ist gut geworden, weil sie dem Herrn vertraute. Und dann müssen wir daran denken, wir sind immer abhängig von Gottes Gnade. Und deswegen zu beten für die Kinder, zu beten für die Personen, die dir Sorgen bereiten. Von Maria zu lernen, zu sagen, es ist nicht, ich muss alles richtig machen. Maria hat nicht alles richtig gemacht. Woher weiß ich das? Die Bibel sagt später, was wir mit unseren Sorgen machen sollen. Werft all eure Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch. In der Situation, wir können es verstehen. Ich will ihr nichts vorwerfen. Okay? Wenn ich mein Kind 3 Tage nicht finde, mache ich mir auch Sorgen. Aber gleichzeitig zu sagen, Herr, du weißt, wo das Kind ist und ich muss dir vertrauen. Aber auch zu sehen, es ist nicht, ich muss all dieses tun und dann wird alles gut werden. Ich kann nicht alles tun, was ich tun müsste. Und das ist gut so. Weil es macht mich abhängig von dem Herrn und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, die gehen zur Schule. Keine Ahnung, wem sie dort begegnen. Keine Ahnung, was alles dort geschieht. Aber ich weiß, wo ich nicht da sein kann, du bist bei ihnen. Vielleicht ist das Kind auch groß und ist aus dem Haus und du machst dir Sorgen, was für Entscheidungen sie treffen. Und sagen, Herr, ich kann nicht immer da sein, aber du bist da und ich vertraue, dass du weiter wirkst. Wir wollen oft ein schnelles Erfolgsrezept für unsere Probleme, aber Gott will, dass wir ihm vertrauen. Und deswegen beschreibt er auch nicht genau die Erziehung, die Jesus genossen hat. Dann hat Maria das gemacht und dann hat sie die Geschwister so korrigiert. Sondern sie berichtet von ihrem Vertrauen in dem Herrn. Sie sagt, da ist dieses Vorbild, zu sagen, Herr, ich brauche deine Führung und Leitung. Und das musste auch Maria lernen. Zumal, ich gehe mal kurz rüber zu Matthäus. Matthäus 13, Verse 55 und 56, da ist Jesus in Nazareth und die Leute wundern sich über all das, wie er jetzt lehrt und wie er lebt und fragen, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er das alles? Okay. Das heißt, nach Jesus dann sind mindestens Schwestern ist Mehrzahl und 4 Brüder, Halbbrüder werden erwähnt. Maria hatte mindestens 6 weitere Kinder. Ja. Und die waren nicht alle wie Jesus. Jesus hat nicht gesündigt. Ja. Als Elternteil, stell dir das vor, du hast ein Kind, das nicht sündigt. Im ersten Moment sagst du, prima, ein Problem weniger. Im nächsten Moment denkst du, was denkt das Kind über mich? Weil ich mache nicht alles richtig. Ja? Aber sie musste lernen. Diese täglichen Herausforderungen, die waren auch für sie da. Aber wenn wir Gott bitten, in unseren Herzen zu wirken und das umsetzen, was sein Wort uns sagt, dann können wir mit Zuversicht mit dem Herrn leben. Ich habe das extra so formuliert, weil es ist nicht, wenn ich alles tue, was Gottes Wort mir sagt, dann kann ich mit Zuversicht leben, weil dann hätte niemand Zuversicht. Okay? Aber wenn wir Gott bitten, in meinem Herzen zu wirken, als auch in dem Herzen der Familienmitglieder zu wirken und dieses dann auch so respektieren und zu sagen, dann das, was Gottes Wort uns sagt, daran wollen wir uns halten, nicht um Gottes Segen zu verdienen, sondern sagen, Gott, du weißt besser und wir brauchen deine Hilfe und das hast du uns als Anleitung gegeben, wir wollen danach leben. Dann dürfen wir auch eine Zuversicht haben, sagen, Herr, du bist ein guter Gott und du möchtest das Beste für uns. Und auch die Anweisung, die du uns in deinem Wort gegeben hast und die Beispiele, die du uns gegeben hast, sind dazu da, damit wir mit Zuversicht leben. Dass wir nicht ständig in Angst leben, oh, das könnte schief gehen und das könnte schief gehen und wo ist das nächste Kind jetzt schon wieder abgeblieben? Und zu sagen, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Aber mein Vater im Himmel hat es. Und er wusste das schon vorher. Er wusste die Herausforderung. Er wusste auch, was es an Konflikten gibt. Er weiß auch, was mit unseren Geschwistern passiert, wenn sie in die Ukraine zurückgehen. Er weiß, wo sonst noch Raketen explodieren. Er weiß, wo seine Kinder sind. Wir verstehen das nicht immer. Aber mein Vertrauen ist nicht in meinem Verständnis von allem, sondern in der Güte und in der Gnade meines Vaters im Himmel, der sich offenbart hat und der gesagt hat, vertraue mir. Bei den Kindern machen wir es doch ähnlich. Ein paar Sachen versuchen wir zu erklären, aber manchmal sagen wir, du verstehst das nicht, warum wir das jetzt gerade machen. Du musst mir, was? Vertrauen. Und wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Und manchmal sagt er uns, verstehst nicht alles. Du musst mir vertrauen. Aber dann wollen wir auch noch ans Ende schauen. Die Hingabe einer Mutter. Nachdem Jesus seinen Dienst begann, hören wir nur noch ganz wenig von Maria. An einer Stelle, und zwar der, die oben steht, versuchte sie zu ihm zu kommen. Und wir lesen das kurz in Matthäus 12, Verse 46 bis 50. Als Jesus aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich weiß nicht, wie sie sich als Mutter gefühlt haben. Ja, aber ich bin trotzdem noch deine leibliche Mutter. Aber ich habe meine Aufgabe und ich versuche, die mit Gottes Hilfe zu erfüllen. Und sie versuchte, ihren Sohn so weit wie möglich zu begleiten. Ist auch in Johannes 2,12 lesen wir, dass sie ihn zum Fest begleitete. Aber auch den Freiraum zu geben. Johannes 2, Verse 1 bis 5 ist, wo das erste Wunder ist, das Jesus tut, nämlich in Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt. Und in der Vorgeschichte dazu sind sie gemeinsam auf dieser Hochzeitsfeier und es war dann so, dass sie keinen Wein mehr bei dieser Feier hatten und seine Mutter Maria geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt, Vers 4, Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Nun, wir denken häufig so, das war aber nicht besonders höflich oder freundlich hier, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist stärker im Deutschen vielleicht ein bisschen unglücklich übersetzt, als es laut ist. Diesen Ausdruck, den er gebraucht, Frau, ist nicht so, du Fremde da, ja, sondern das ist der gleiche Ausdruck, den er am Kreuz gebraucht, als er sagt, Johannes, da ist meine Mutter, sorge für sie. Und Mutter, da ist dein Sohn. Ja, in diesem Zusammenhang benutzt er den gleichen Ausdruck. Also es war nicht abwertend, sondern er hat das jetzt nicht abwertend gemeint, sondern hat gesagt, und auch dieses, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist eine furchtbare Übersetzung. Also ganz wörtlich, was ist zu mir und zu dir? Ja, also eigentlich, das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Okay, und trotzdem bin ich bereit zu helfen. Aber wir sehen auch ihre Reaktion. Sie sagte, was immer er euch sagt, das tut. Ich habe Vertrauen in diesen, nicht nur weil er mein Sohn ist, sondern weil er Gottes Sohn ist. Und wenn er euch Anweisung gibt, das tut. Okay? Und wenn wir sehen hier, Maria ist nicht die Überheilige, die sie in einigen Überzeugungen einnimmt. Aber wenn man auf Maria hören möchte, dann tu es, wie sie es hier tut. Was immer er euch sagt, das tut. Für sie muss es schwer gewesen sein, all dieses zu sehen und dann auch die weitere Entwicklung zu sehen. Und ganz besonders dann natürlich auch am Kreuz ihn so leiden zu sehen. Aber damit erfüllt sich, was sie am achten Tag nach der Geburt von Simeon gehört hat. In Lukas 2, Vers 34 und 35 steht, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegung aus vielen Herzen offenbar wird. Hat er angekündigt zu sagen, Gottes Plan mit diesem seinen Sohn, ja, er wird ewig regieren, aber vorher wird er für alle Menschen ans Kreuz gehen und für unsere Sünden sterben. Und es wird dich treffen wie mit einem Schwert. Und vielleicht hast du Situationen, wo du sagst, das betrifft mich so schwer. Aber sie blieb bei ihm. Selbst als die Jünger, in die Jesus so viel investiert hatte, wo gesagt hat, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder und Schwestern, als sie alle geflohen waren am Kreuz, war sie da. Ob sie dann auch beim leeren Grab am ersten Tag der Woche dabei war, ist nicht ganz sicher. In Lukas 24, Vers 10 steht, dass noch einige andere Frauen dabei waren. Ganz sicher können wir es nicht sagen. Sicher ist allerdings, dass sie auch nach dem Tod und Auferstehung der jungen Gemeinde dabei war. Wir haben in der Gebetszeit Apostelgeschichte 1, 14 erwähnt, Simeon hatte das getan. Und dort heißt es, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie war dabei geblieben und sie hatte dieses Vertrauen dann in den Herrn. Und sicherlich stammen auch einige der Berichte aus den Evangelien von ihr. Dies ist das letzte Mal, wo sie in der Schrift erwähnt wird. Sie wird nicht verehrt, aber sie ist eine der Zeugen, denn vor diesem Vers, in Vers 8 steht, und ihr werdet meine Zeugen sein, angefangen in Jerusalem und Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wir sehen auch, sie ist hier, Maria, Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Okay. Ich möchte noch Johannes 7, Vers 5 lesen, da war es nämlich noch nicht so. Johannes 7, Vers 5, Vers 4 hatten sie ihn aufgefordert, Sachen nicht nur im Verborgenen zu tun, sondern nach Jerusalem zu gehen und sich öffentlich zu zeigen. Und es heißt in Johannes 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und wir wissen nicht, wie groß immer die Altersunterschiede waren zu seinen Geschwistern. oder Halbbrüdern, Halbschwestern. Aber er war dort mittlerweile über 30. Und auch seine Geschwister glaubten nicht an ihn. Und Maria hatte diese Vorhersagen gehabt. Das ist ihr sicherlich nicht leicht gefallen. Aber sie hat weiter gebetet, weiter vertraut und Gott hat gewirkt. Und sie und ihre leiblichen Kinder waren dabei dann, als die Gemeinde anfing. Was können wir von ihr mitnehmen? Lass Gott an dir und durch dich wirken. Nicht, dass wir das Zentrum sind. Maria ist nicht das Zentrum. Und nirgendwo in der Schrift wird dazu aufgefordert, zu ihr zu beten. Aber sagte, mir geschehe nach deinem Wort, ich bin die Magd des Herrn. Und sie ließ Gott an sich wirken und weil sie das getan hat, konnte Gott durch sie wirken. Er ist zum Segen für Jesus Christus, zum Segen für die Geschwister und Jakobus, der Halbbruder von Jesus, wurde später dann einer der Gemeindeleiter in Jerusalem. Gott hat durch die Familie gewirkt. Und Gott hat sie nicht rausgesucht, weil sie vollkommen war, sondern er hat sie begnadigt und sie gebraucht. Und das kann bei dir der Fall sein. Vielleicht sagst du heute, ich mag diesen Tag nicht, weil es mir immer all meine Fehler, meine Unvollkommenheiten vor Augen führt. Wir müssen nicht erst vollkommen sein. Die Bibel ist ja gerade dazu da, um zu sagen, schau her, alle Berichte, die du liest, außer Jesus Christus, die waren alle unvollkommen. Und wenn du einige der Leben und der Familien in der Bibel liest, dann sagst du, ich bin mit meiner doch noch ganz gut zurechtgekommen. Ja, da haben die Kinder sich wenigstens nicht gegenseitig umgebracht. So von daher, die schildern das nicht, um zu sagen, die waren alle so schlimm, um zu sagen, es gibt echte Probleme und es gibt Nöte. Und auch bei denen, die wir wertschätzen, es war nicht alles leicht. Die hatten große Herausforderungen. Aber was sie vereint, sie hatten einen himmlischen Vater, dem sie vertraut haben. Und der ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und ihm können wir vertrauen. Ja, du hast bestimmt auch Herausforderungen. Aber schaue nicht nur auf die Herausforderungen. Schaue auf den, der sie dir zugetraut hat und der bei dir sein wird, der dir helfen möchte. Egal, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, völlig egal. Dieser himmlische Vater ist derselbe und ihm kannst du vertrauen. Darauf will auch Maria hinweisen, darum steht sie in der Schrift. Weil keiner außer Jesus steht in der Schrift, um zu zeigen, wie gut sie sind. Sondern alle stehen sie da, um hinzuweisen, wie gut er ist. Und das möchte der Herr mit deinem Leben. Er möchte, dass es nicht dazu dasteht zu sagen, ja, dass alle, wenn wir eines Tages in die Höhe kommen, alle sagen, da ist endlich Thomas oder da ist endlich ja, Tina oder wer auch immer, ist egal. Okay? Sondern da ist noch jemand, wo der Herr Großes gewirkt hat. Die vielleicht mit all diesen Problemen kam. Aber der Herr hat ihn errettet und Neues daraus gemacht. Ihm die Ehre. Und ihm vertrauen wir. Und dass du voller Hoffnung gehst. Nicht, weil sich vielleicht heute die Umstände ändern. Aber ich hoffe, dass Gottes Wort ein bisschen dazu hilft, die Perspektive zu ändern. Nicht nur auf dich und deine Probleme zu schauen, sondern auf den Herrn, der es leitet und der dich liebt. Lass uns beten.